ARD.
Nach so einem Fremdgehen, da ist die alte Beziehung weg. Die Beziehung, die man davor hatte, die bekommt man nie wieder.
Mhm.
Aber man kann eine neue aufbauen. Und dabei kann Paartherapie helfen.
Ja. Hallihallo, Hallöchen zu Die Lösung. Ich bin Sophia Seiler und mir gegenüber sitzt der psychologische Psychotherapeut Sina Hagire. Hallihallo, Hallöchen auch an dich.
Hi Sophia und hallo auch von mir an euch. Schön, dass ihr dabei seid.
Wir sprechen heute über Paartherapie. Da gibt es natürlich einige Fragen, die man sich stellt. Zum Beispiel, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Wann ist es eine gute Lösung und wie kann sie Paaren helfen? Sina, für einen Therapeuten ist es ja schon eine Herausforderung, wenn man nicht nur eine Person vor sich sitzen hat, sondern zwei, oder?
Ja, absolut. Das ist schon eine sehr besondere Situation und ich schreibe darüber auch im ersten Kapitel von meinem Buch, das gerade erschienen ist. Also meine Aufgabe als Psychotherapeut ist es dann, einen Raum anzubieten, in dem sich beide gesehen fühlen. Und das ist dann in der Praxis natürlich kein Gerichtssaal, ich bin da kein Richter, klar. Aber trotzdem bin ich auch nicht ganz klar auf der jeweiligen Seite der einzelnen Person. Wenn überhaupt, bin ich auf der Seite ihrer Beziehung. Und das ist schon ein Unterschied zur Einzeltherapie, weil da bin ich sehr eindeutig auf der Seite der Person, die mir gegenüber sitzt.
Das ist ja schon mal spannend. Wir haben uns ja für diese Folge auf die Suche nach Paaren begeben, die ihre Erfahrungen und ihre Gedanken zur Paartherapie mit uns teilen wollen. Und es hat sich dann tatsächlich ein paar bei uns gemeldet, dass sich genau die Frage stellt, die wir uns auch stellen. Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Paartherapie? Wir erzählen euch heute die Geschichte von Elena und Mattes. Die beiden heißen eigentlich anders und sie waren auch tatsächlich jetzt schon öfter an dem Punkt, wo sie über Paartherapie gesprochen haben. Gemacht haben sie aber tatsächlich bisher keine.
Und Paartherapie, das muss ich vielleicht dazu sagen, das ist kein geschützter Begriff, anders als Psychotherapie. Also jeder und jede kann Paartherapie anbieten, egal ob Qualifikation da ist oder nicht. Und deswegen sollte man das schon selber recherchieren, wenn man sich an jemanden wendet. Und, das muss man auch dazu sagen, es ist eine Geldfrage. Paartherapie wird nicht von den Krankenkassen gezahlt. Man muss selbst dafür aufkommen. Und bei qualifizierten Leuten ist es eben oft nicht so billig. Dafür braucht man aber meistens viel weniger Sitzungen als in der Einzelpsychotherapie. Und immerhin kann man sich ja die Kosten teilen.
Ja, ist natürlich trotzdem schade, dass es irgendwie so ein bisschen ein Privileg ist, es machen zu können. Das hat bei Elena und Mattes tatsächlich auch eine Rolle gespielt. Aber wir fangen mal von vorne an. Bevor ein Paar überhaupt über sowas wie eine Paartherapie nachdenken kann, da muss es ja erstmal ein Paar werden. Es ist März 2022. Mattes ist unterwegs in Frankreich.
Ich habe eine Freundin in Südfrankreich besucht und habe beschlossen, auf der Reise zurück mache ich noch Halt bei einem schönen Kloster, in dem ich schon häufiger war.
Das Kloster, von dem Mattes spricht, ist in einem kleinen Dorf irgendwo zwischen Lyon und Dijon, also in Frankreich. Und das ist ziemlich bekannt, ehrlich gesagt. Das heißt Thésée. Jedes Jahr fahren tausende junge Leute verschiedenster Glaubensrichtungen dorthin, um zu beten, zu meditieren und auch eine gute Zeit zu haben.
Ich habe mir angewöhnt, zu diesem Kloster zu gehen, immer wenn mein Leben im Umbruch ist, weil ich danach mit Klarheit und neuer Perspektive nach Hause gehe. Und so war das auch dieses Mal, dass ich nicht sicher war, wo mein Leben mich hinführen wird, beruflich, privat, wohin ich mich orientieren möchte. Und dann dachte ich mir, weil es schon in der Vergangenheit gut geklappt hat, fahre ich nochmal hin und schau mal, was eine Woche der Meditation, der Kontakte mit ganz anderen Menschen so in mir auslösen kann.
Gleichzeitig mit Mattes beschließt noch jemand, für eine Woche in dieses Kloster zu kommen.
Ich glaube, das war ziemlich spontane Entscheidung, dahin zu fahren.
Das ist Elena.
Einfach, ich dachte, oh, jetzt ist es noch möglich, weil dann im Sommer wird noch mehr los. Und genau, diese Winter war irgendwie einfach ein bisschen schwierig und mir hat so, glaube ich, ein bisschen diese so Gemeinschaft gefehlt.
Elena sagt, dass sie bestimmt schon 10-mal in Thésée war. In dem Kloster zwischen Dijon und Lyon fühlt sich für sie alles vertraut an. In Deutschland ist es nicht so. Da lebt sie erst seit kurzem in einer kleinen Stadt irgendwo zwischen Leipzig und Berlin. Ursprünglich kommt sie aber aus Polen.
Und ich war genau immer noch so ein bisschen am Ankommen, glaube ich, in Deutschland allgemein. Und auch so irgendwie, was es jetzt so beruflich alles heißt und auch sozial. Und ich dachte, es ist gut, mein Ort zu sein, der so sich einfach sehr zu Hause anfühlt.
Im Sommer ist das Kloster voll mit Tausenden von jungen Menschen. Manchmal sind 6.000 bis 8.000 Leute da. Also wie so ein großes Festival, würde ich sagen. Jetzt im Frühling ist es überschaubar. Vielleicht 60 Leute oder so sind dort. Das heißt, man trifft sich automatisch immer wieder.
Ich erinnere mich noch, als ich aus meiner Baracke rauskomme, da sehe ich morgens um 7.30 Uhr jemanden draußen Yoga machen. Und ich dachte schon, was ist das für ein verrückter Mensch, der um 7.30 Uhr im kalten Nebel Yoga macht? Und das war mein erster Kontaktpunkt mit ihr.
Ja, da gibt es diese große Kirche und ich glaube, ich sehe ihn da in dieser großen Kirche zum ersten Mal. Und er sitzt zwischen mehreren so älteren Menschen. Und da dachte ich, es ist auch spannend, weil ich denke dann, glaube ich, direkt, dass, der sieht so ein bisschen wie so eine junge Papa.
Ja, irgendwie schon spannend, dass die beiden sich an unterschiedliche Dinge erinnern, wann sie sich jeweils zum ersten Mal gesehen haben, oder?
Ja, schon. Und ich finde es auch einen schönen Einstieg jetzt für die Folge, weil es erinnert mich tatsächlich an den Einstieg in der Paartherapie. Mhm. Da ist es echt gar nicht so selten so, dass man das auch machen lässt. Also das Erzählen, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Mhm. Außer jetzt das Paar kommt in der total akuten Megakrise, um die man sich kümmern muss. Aber wenn man die Zeit hat, macht man das und das hat auch mehrere Funktionen. Also einerseits aktiviert es halt beim Paar die Sachen, die sie ursprünglich verbunden haben. Es ist auch diagnostisch interessant, also wie die beiden miteinander umgehen, während sie erzählen, wie sie aufeinander eingehen. Wenn man so unterschiedliche Versionen hat, die so weit auseinander gehen, ist es auch interessant, da kann man manchmal schon sehr unterschiedliche Erwartungen an Beziehung und Beziehungsführung rauslesen. Und vor allem ist es einfach ein emotional sicherer Einstieg in dieses Setting, Paartherapie, bevor es dann eben so richtig losgeht. Mhm.
Ja, kann ich mir auch vorstellen, das sind halt so Sachen, da fühlt man sich noch sicher und genau. Man muss sich so die brenzligen Themen anfassen direkt zum Anfang.
Nein, nicht sofort, irgendwann dann schon.
Okay, aber zurück zu unserem Paar. Mathis, der ist zu diesem Zeitpunkt noch kein Papa und Elena hängen in dieser Woche da richtig viel ab. Nicht alleine, sondern in so einer Art Clique, die sich relativ schnell gebildet hat. Sie gehen spazieren, kochen oder sie spielen an den Abenden Werwolf. Kleiner Funfact, Elena und Mathis spielen das verliebte Ehepaar. Gibt's da so eine Karte? Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, aber es werden einem so Rollen zugewiesen. Und genau, da waren sie wohl ein Paar. Und grundsätzlich haben sie einfach erstmal eine richtig gute Zeit miteinander. Und so geht sie irgendwann zu Ende diese Woche im Kloster. Elena und Mathis müssen nach Hause. Und wie es der Zufall so will, können die beiden im selben Auto nebeneinander auf der Rückbank mit zurück nach Deutschland fahren. Am Nachmittag kommen sie bei Mathis in der Heimatstadt an. Elena müsste eigentlich noch ein Stück weiter, aber naja, to cut the story short. Mathis bietet ihr an, dass sie bei ihm übernachten kann und dann am nächsten Tag den Zug nach Hause nimmt.
Sehr zuvorkommend.
Ach ja, höflich. Ja. Ein höflicher junger Mann. Ja,
absolut.
Aber ich glaube, da gibt es kein dickes Plan. Ich werde da jetzt was Romantisches mit ihm anfangen.
Der eigentliche Funke springt dann aber erst am Nachmittag und am Abend über.
Die beiden sitzen da nämlich noch stundenlang bei Mathis in der Küche und quatschen. Sie sind richtig schnell drin im Deep Talk, sprechen darüber, was ihnen in einer Beziehung wichtig ist. Und er erzählt ihr auch, dass er frisch getrennt ist. 4 Wochen ist die Trennung erst her.
Auf jeden Fall finde ich das beeindruckend, sowas einfach direkt zu sagen und sich so vulnerabel zu zeigen. Und da habe ich, glaube ich, so zum ersten Mal so Gedanken, so, der ist ja auch interessant. Genau, und dann reden wir ein bisschen mit so One-Night-Stands und sowas. Und da ist, glaube ich, so mir schon so ein bisschen Neugierde da. Vielleicht wird da was passieren.
Und irgendwie ist da eine Energie zwischen uns. Und irgendwie knistert das. Und irgendwie war das auch schon klar, dass es okay ist, dass wir in dem gleichen Bett schlafen. Ich habe auch kein anderes, auch keine Alternative. Und auch da hatte ich das noch sehr lang gezogen, noch weiter gequatscht, noch irgendwie über Gott und die Welt geredet. Und ich liege da mit klopfendem Herzen. Und jetzt ist die Entscheidung, entweder wir schlafen ein oder irgendwas passiert noch. Und ich halte sicherlich 5-7 Minuten lang dieses klopfende Herz aus und bin innerlich am ganz intensiven Ringen. Und schaffe es dann, mich dafür zu entscheiden, irgendeine Form zu machen. Und was in dem Fall frage ich sie, ob sie Lust hätte, dass irgendwas mehr passiert als jetzt gerade. Sie musste lachen und hat gesagt, ja klar. Und dann kamen wir uns einfach körperlich näher, physisch näher. Und dann war es auf jeden Fall eine schöne Nacht, würde ich sagen.
Mann, schön. Ich finde so erste Male sich so näher kommen und so, ist ja so aufregend und man ist meistens so ein bisschen tollpatschig und unsicher und ist ganz süß.
Das ist schön auch, wie präsent Ihnen beiden das noch ist. Mm-hmm. Also während Sie es erzählen, man spürt richtig, dass Sie es richtig wachrufen können. Noch
voll. Wir spulen mal vor. Zum nächsten Morgen. Elena und Mathis sitzen da dann wieder in der Küche. Es gibt Frühstück, er spielt ein bisschen Gitarre. Ist einfach ein richtig schöner Morgen, glaube ich.
Genau, aber es ist irgendwie sehr vertraulich. Ich habe, glaube ich, jetzt nicht das Gefühl, direkt turbo verknallt zu sein, aber auch ich habe auf jeden Fall nicht das Gefühl, so, oh, jetzt muss ich da schnell weggehen, sondern es ist einfach sehr, sehr gemütlich. Ja, ich fühle mich auf jeden Fall sehr sicher.
Ja, und dann heißt es aber Tschüss sagen. Elena muss zum Zug.
Ich glaube, als ich schon im Zug sitze, dann merke ich so, okay, es fühlt sich so ein bisschen, als wäre ich ein bisschen verknallt jetzt.
Ich bin komplett elektrisiert zu diesem Zeitpunkt. Man könnte auch sagen, ich bin verknallt. Wahrscheinlich bin ich total verknallt. Ein Teil war verknallt, ein Teil war aber auch, dass ich eine Hürde gebrochen habe, die sich für mich immer unbrechbar anfühlt. Nämlich ich habe das nie geschafft, die Initiative zu ergreifen in einem romantischen Kontext. Und das zu durchstoßen, ist eine unglaubliche Errungenschaft. Ich bin an dem Zeitpunkt nicht bereit, mehr zu geben. Ich komme selber gerade erst aus einer Trennung, die nicht weit zurückliegt und fühle mich noch unwohl mit dem Gedanken, jemandem Commitment zu geben, ohne dass ich meine alte Beziehung aufgearbeitet habe.
Okay, jetzt sind wir schon so an einem kleinen Knackpunkt, würde ich sagen. Dieses frisch getrennt und eigentlich noch nicht ready für was Neues. Lass uns doch mal drüber sprechen, Sina. Ellen und Mathis, sie sind ja eigentlich noch gar kein Paar, stehen ultra am Anfang. Es ist noch nicht klar, wie es weitergeht zwischen den beiden, aber Grundvoraussetzung, beide sind ein bisschen verknallt. Das steht schon mal. Und jetzt steht da so ein riesiger Elefant im Raum. Der Elefant, alte Beziehung.
Ja, dieses frisch getrennt und rein in die neue Beziehung. Aus Sicht der Psychologie könnte man schon sagen, heikel, aber nicht automatisch ein Problem. Ja, weil auf der einen Seite, man kann es so sehen, gibt ja Menschen, die gerade dann emotional sehr offen sind, die dann suchend sind, die vielleicht auch total entlastet sind, weil eine schwierige, lange Zeit, eine einfach komplizierte Trennung endlich vollzogen ist. Ja, und wenn das dann passiert ist, kann es sein, dass diese Leute einfach sehr bindungsoffen sind. Ja, und da kann es gerade sehr gut sein.
Ja, ich glaube auch, ich finde, es ist schwer, irgendwie alles so über einen Kamm zu scheren. Also ich denke da auch gerade so an eine gute Freundin, die, glaube ich, schon so ein Jahr lang in einer Beziehung rumgedümpelt ist, die eigentlich mehr so eine Freundschaft war.
Rumgedümpelt.
Ja. Und dann dachte man sich danach so, ja, okay, wenn die jetzt wen datet, die hat davor schon alles abgeschlossen.
Ja.
Soll sie machen. Aber es kann natürlich auch schon trotzdem gut tun, gerade wenn es vielleicht auch so eine trubligere Trennung ist oder alles noch sehr frisch, dass man erstmal auf sich schaut und so ein bisschen guckt, was nehme ich eigentlich mit aus dieser Trennung?
Absolut, absolut. Ich habe ja auch jetzt mit heikel eingeleitet und dann gesagt, ja, passt schon. Ganz so ist es nicht. Also auf der anderen Seite kann es genauso gut sein, mindestens genauso gut kann es sein, dass es aus der alten Beziehung noch offene Wunden gibt, die man mitnimmt. Selbstzweifel, Idealisierungen der vorherigen Person oder eben so totale Abwertung der vorherigen Person und Dinge, die einen total an sie oder ihn erinnern. Und das kann dann zu Beziehungsproblemen im Aktuellen führen, die da eigentlich nicht hingehören.
Mhm. Ja, es sind auf jeden Fall Sachen, die ich glaube auch so von mir kennen, dass man da manchmal so Marotten hat, die man dann vielleicht mit der neuen Person nochmal so abklären muss und vielleicht abtasten, wie die Person darauf reagiert und so. Wie kann man denn bei einer Paartherapie in so einem Fall irgendwie unterstützen?
Also die Paartherapie, die kann halt helfen zu identifizieren, das, was da jetzt gerade passiert, passiert das wirklich zwischen uns beiden oder streite ich da vielleicht noch mit meinem Ex und mit meiner Ex, ja? Also gehört das noch zur alten Geschichte und da muss man zu zweit vielleicht dann gar nicht so tief reingehen, da muss man das zu zweit gar nicht unbedingt ausfechten, ja? Die eine Person kann das vielleicht auch für sich selbst ein bisschen ausmachen. Und die andere kann natürlich helfen dabei. Also dafür ist Partnerschaft ja auch da, dass man sich unterstützt. Muss aber nicht sein. Man kann das vielleicht auch mit einem Freund oder einer Freundin ausmachen. Ja? Dann ist es vielleicht gar nicht so ein Problem zwischen diesen beiden neuen Leuten in der Beziehung. Und je emotional reflektierter die Leute sind, desto besser kann so eine Trennung verarbeitet werden und desto schneller ist die alte Beziehung dann vielleicht auch kein Hindernis mehr in der neuen.
Weil wir ja in dieser Folge darüber reden wollen, wann denn so ein guter Zeitpunkt ist, eine Paartherapie anzufangen. Ich höre tatsächlich immer mal wieder von Menschen, die sogar direkt am Anfang ihrer Beziehung gleich mal reinstarten wollen mit Paartherapie, beziehungsbegleitend oder präventiv quasi. Ich habe auch eine Freundin, die das mal mit ihrem Partner quasi als eine Art Beziehungspflege gemacht hat oder Beziehungsaufbau. Was hältst du davon, Sina? Also direkt reinstarten mit einer Paartherapie.
Also gleich zu Beginn meinst du jetzt?
Ja.
Okay. Ist ein bisschen eine theoretische Sache. Also theoretisch macht Sinn, aber es kommt einfach praktisch kaum vor. Also mir passiert es selten, dass ich eine Anfrage habe, irgendwie, ja, wir sind jetzt ganz frisch in der Beziehung und möchten zu Beginn gleich Paartherapie machen. Also dieses Präventive ist einfach nicht das, was auf einen zukommt. Als Paartherapeut, Paartherapeutin, eher haben wir Fälle, wo Paare sich festgefahren haben oder eben etwas Einzelnes explodiert ist. Und so früh in der Beziehung, da sind die Konflikte ja auch noch ganz neu. Ja, da ist es ja auch noch ganz beweglich, dieses System des Paars. Da sind die Sachen noch verhandelbar. Das ist auch Teil der ganz normalen Entwicklung. Und da finde ich, sollten Paare schon auch die Chance haben, erstmal ihre eigenen Lösungen zu finden, ihre eigene Sprache dazu finden. Und natürlich, also deswegen theoretisch ja, natürlich kann man auch in der frühen Paarberatung Weichen stellen. Also damit manche Konflikte gar nicht erst so groß werden und dass man vielleicht früh austarieren kann, wie möchten wir über Bedürfnisse sprechen? Wie möchten wir auf Rückzug reagieren? Wie möchten wir uns bei Eskalation verhalten? Und dass man das alles schon ein bisschen vorwegzieht. Es kann aber auch sein, auch das hat eine Gefahr, dass man so ein bisschen Probleme antizipiert, die gar nicht auftauchen.
Mhm.
Und dass später eh ganz andere Themen kommen und man quasi so ein bisschen Mühe in etwas reingesteckt hat, was dann gar nicht das echte Problem ist. Und da kann so eine Paartherapie zu Beginn auch vielleicht ein bisschen unnötig sein.
Also was ihr mir auch, glaube ich, gut vorstellen könnt, ist, dass man so sagt, okay, dass es vielleicht so unterstützend sein kann, bei dem Prozess überhaupt so eine Beziehung zu finden, in der sich beide wohlfühlen. Aber ich finde, am Anfang, da kommuniziert man ja auch noch so wohlwollend und vorsichtig und da funktioniert es ja oft auch einfach von selber ganz gut.
Genau, ich finde, die Chance sollte man erstmal geben und dann kann man, es ist ja immer noch früh, also wenn man merkt, es hakelt gleich und man möchte investieren, dann kann man es auch in der Paartherapie begleiten.
Ja, aber zurück zu Elena und Mattis. Die steuern eher, ja, so in so einer kleinen Kurvenlinie auf ihre gemeinsame Beziehung zu.
Wir bleiben in Kontakt und schreiben und irgendwann fragt sie mich, ob wir uns nicht nochmal wiedersehen wollen.
Und ich glaube, es kommt da relativ schnell, dass ich mir da vorstellen kann, oh ja, dann kann ich vielleicht mit ihm in Beziehung sein.
Es gibt viele Momente, viele Erinnerungen und schwierige Gespräche, wo ich nicht ein klares Ja geben kann, weil es in mir zerreißt, dass ich zieh bald weg. Ich wollte ein neues Kapitel anfangen und möglichst ungebunden sein. Und irgendwie passt das gerade gar nicht in meinen Lebensplan rein.
Es dauert dann tatsächlich deswegen auch noch ein paar Monate, bis Mattis sich dann voll auf die Beziehung einlassen kann. Es liegt auch daran, dass er Ende des Jahres für seinen Master ins Ausland gehen wird, nach Österreich und nach Dänemark. Es ist also klar für Elena und Mattis, wenn sie die Beziehung wollen, dann ist es eine Fernbeziehung. Elena ist zu diesem Zeitpunkt ziemlich optimistisch, was das angeht. Bei Mattis, da dauert es ein bisschen, aber dann.
Es gab den ganz klaren Moment, wo ich gesagt habe, ich entscheide mich für sie und für diese Person trotz 2 Jahre Fernbeziehung über 2 verschiedene Länder hinweg. Und ich war mir dann auch bewusst, was für ein Commitment und was für ein, ja, was für Mühen auch mit so einer Beziehung verbunden sein können.
Also ich persönlich bin ja zwiegespalten, was Fernbeziehungen angeht.
Mhm.
Bin gespannt auf deinen Take und was du dazu zu sagen hast, aber ich finde ja tatsächlich per se nicht schlecht. Klar, okay, vermissen ist blöd und natürlich ist es cool, wenn man die Person, die man so toll findet und die man so gerne hat, direkt bei sich haben kann. Aber ich sehe da drin schon auch was Positives. Also ich zum Beispiel tendiere so dazu, oft so Hals über Kopf in eine Sache reinzustürzen und dann alles beiseite zu schieben für die Person. Und wenn das dann so eine Person ist, die vielleicht nicht direkt 3 Häuser weiter wohnt, dann ist da so ein natürlicher Blocker drin und ich bin einfach gezwungen, mir Zeit zu lassen.
Aha, ja.
Und schieb vielleicht nicht direkt meine Freunde auf Priorität 2 und 3, sondern habe einfach die Möglichkeit, mein Leben so weiterzuführen und die andere Person so ein bisschen langsamer in mein Leben zu lassen. Für mich ist es ehrlich gesagt irgendwie, ja, was gar nicht so Schlechtes.
Ja, schön. Also es ist sehr interessant, was du sagst, Sophia. Und so würde ich es auch machen. Also wenn ich jetzt mal generell über die Fernbeziehungen sprechen soll. Es gibt auf jeden Fall Fernbeziehungen, wo das Paar davon profitiert. Mhm. Also wenn beide viel Wert auf Autonomie legen zum Beispiel, dann ist es eine runde Sache. Mhm. Dann passt es. Aber im Durchschnitt, und das ist das, was uns in der Praxis halt begegnet, sind Fernbeziehungen doch oft heikel. Ja, die meisten Leute sind dafür eben nicht gemacht, das dauerhaft gut durchzustehen. Konflikte, die in jeder normalen Beziehung auftauchen, die können in der Fernbeziehung einfach nochmal verschärft werden. Mhm. So ein Bedürfnis nach Nähe, Schwierigkeiten mit Vertrauen, Unsicherheiten, die man hat über die Bindung, Autonomiefragen, Distanz. Wenn beide ein Problem mit dieser Distanz haben, dann suchen sie sich meist selbst eine Lösung. Also dann ist das auch gar nichts, was jetzt in der Therapie besprochen wird, sondern beide sind sich eh einig, dass sich das ändern soll. Das tragische und der schwierige Fall ist, wenn eine Person sehr gut damit klarkommt und die andere gar nicht. Und das birgt sehr großes Konfliktpotenzial.
Also ein Thema für die Paartherapie.
Ja, genau. Also Paartherapie kann halt da helfen, die Erwartungen mal explizit zu machen. Also wie lang soll das eigentlich noch so gehen? Wann möchten wir diesen Zustand verändern? Wenn das ungeklärt ist, ist es für eine Person meist sehr quälend. Wie viel Kontakt tut uns gut während dieser Situation? Welche Art von Kontakt? Wenn wir uns jeden Tag schreiben, ist es genug? Ist es was, was wir brauchen? Oder ist es fast schon zu kontrollierend? Ja, wie sieht Fürsorge auf Distanz aus? Wie kann man das machen, dass es auch ankommt? Wie gehen wir mit Eifersucht um? Und also kleiner Spoiler zum Thema Eifersucht. Am besten tut man nicht so, als würde sie einfach nicht existieren. Das ist ein beliebter Umgang damit, der aber nicht so produktiv meistens ist. Naja, und das reden sich die Menschen dann fast eher selbst ein als dem Gegenüber. Sie wollen nicht jemand anders belügen, aber sie belügen sich ein bisschen selbst.
Ja, es ist schon sowas Schambehaftetes irgendwie, ja, oder?
Total, total. Ich verstehe es auch. Ich wollte nur spoilern, dass meistens man kann darüber nachdenken, ob man sich dann nicht nochmal noch tiefer reinschaut in den Spiegel, ob da nicht doch auch Eifersüchteleien sein können und dürfen. Naja, das alles soll jedenfalls nicht heißen, dass jede Fernbeziehung therapiebedürftig ist, auf gar keinen Fall. Aber es kann halt passieren, dass aus der räumlichen Distanz irgendwann auch eine emotionale Distanz wird.
Mm. Ja, ist mir ehrlich gesagt auch schon genauso passiert, wenn ihr jetzt so drüber nachdenkt.
Also. Okay.
Ich gerade große Verfechterin von Distanz waren und so, aber man denkt halt immer, Beziehungen müssen von selber funktionieren und das ist halt nicht so. Und ich glaube, gerade bei einer Fernbeziehung kommen da halt so nochmal spezielle Aufgaben auf einen zu, über die man nachdenken muss.
Ich habe ja schon angedeutet, oft ist es auch, okay, wie lange hält dieser Zustand noch an?
Mm.
Also es ist dann nicht, okay, Fernbeziehung, ja, also für immer, sondern so, okay, wie lange geht es gut?
Mhm. Zurück zu unserem Paar. Wir sind immer noch im ersten Jahr von Elena und Mattes Beziehung. Inzwischen ist Sommer und Elena struggelt ziemlich mit ihrer Gesundheit. Sie bekommt Corona und ist lange ziemlich schwach, muss deswegen auch ihren Bundesfreiwilligendienst früher abbrechen. Sie hatte eigentlich so Erlebnispädagogik mit Kindern auf einem Bauernhof gemacht. Ja, und sie und Mattes sehen sich jetzt auch nicht so oft. Aber im Spätsommer geht es Elena endlich wieder besser. Sie ist fit genug, um auf ein Festival in ihrer Stadt zu gehen. Viele schöne Menschen, Musik, es geht ihr gut.
Ne, und dann passiert diese Sache, dass ich dann mit jemand anderen schlafe oder fast schlafe. Und das ist auf jeden Fall diese große Krise-Moment, wo es auf jeden Fall fast vorbei ist.
Elena ist fremdgegangen. Ein paar Tage danach sitzen sie und Mattes auf einer Bank in einem botanischen Garten.
Dieser botanische Garten ist immer eingefärbt für mich übrigens. Und sitzen auf einer Bank in diesem leeren botanischen Garten und sie erzählt, was passiert ist, das, was passiert ist.
Ich habe viel Angst, ihm das zu sagen und gleichzeitig bin ich trotzdem so ein bisschen überrascht, vielleicht, dass es so doll bei ihm ankommt.
Mein erster Gedanke ist, fuck it, das war's. Ciao. Ich reise jetzt wieder weg. Kein Bock mehr hier irgendeine Energie zu investieren. Ich habe mich abgestoßen gefühlt und irgendwie fremd und nicht gesehen, nicht berücksichtigt, nicht geliebt. Ja, für mich zerbricht in dem Moment irgendwas, weil für mich eine Beziehung, eine Fernbeziehung, zu der ich sehr bewusst Ja gesagt habe, wird in dem Moment komplett in Frage gestellt, komplett der Boden weggezogen. Ganz viel Vertrauen ist da verloren gegangen.
Mattes geht, weil er Zeit zum Nachdenken braucht. Und Elena?
Ne, ich hatte irgendwie so rational das Gefühl, okay, das war nicht richtig, weil das war jetzt nicht abgesprochen und so. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, nee, das verändert nichts für mich. Also das verändert absolut nichts, in dass ich ihn liebe und dass ich da jetzt voll, auch voll committed bin. Und ich glaube, erst bei dieser Reaktion ist mir gekommen, so, oh Gott, vielleicht habe ich das jetzt wirklich kaputt gemacht.
Okay, Sina, jetzt sprechen wir ja über Fremdgehen. Das zieht einer Beziehung schon ordentlich das Fundament weg, oder?
Ja, also Fremdgehen ist fast immer ein massiver Einschnitt. Und ich benutze das Wort, das ich jetzt gleich benutzen werde, echt selten, auch hier in der Lösung, mit Absicht. Aber für die andere Person kann das eine Art traumatische Qualität haben. Also eine Erinnerung, die nie wieder weggeht, die sich aufdrängt, die Symptome auslöst, also dass die Leute nachts nicht schlafen lange noch. Und das ist auch wirklich die Beziehungsführung einer Person, das Vertrauen, das sie in andere hat, kann es grundlegend verändern. Also das hat sehr zerstörerisches Potenzial. Aber auch übrigens bei der Person, die fremdgegangen ist, kann über sehr lange Zeit einiges davon hängen bleiben. Also ein Gemisch aus Schuld, aus Rechtfertigung, aus innerer Zerrissenheit. Also es ist für beide, und ich will es überhaupt nicht gleichsetzen, aber es ist für beide ein extremes Erleben. Und trotzdem kann noch einiges getan werden.
Wie oft ist es denn, dass du also aus deiner Erfahrung sagen kannst, dass dann so Paare wegen so einer Fremdgehgeschichte zu dir kommen?
Oh, häufig. Das ist häufig so ein Anlass für Paartherapie. Und da kommt sie ehrlich gesagt auch an einem ganz guten Punkt, weil sowas passiert meistens nicht von heute auf morgen. Da gibt es in der Regel eine Vorgeschichte und da ist es vielleicht dann seit langer Zeit ein erster Moment der Ehrlichkeit, wenn das gebeichtet worden ist. Und Ehrlichkeit ist nun mal die Grundvoraussetzung für Paartherapie.
Mhm. Okay, mal angenommen, da kommt jetzt so ein Paar zu dir, eine Person ist fremdgegangen. Wie geht's dann weiter?
Also häufig schaut man dann erstmal, dass man die Situation stabilisiert, ja, damit man überhaupt erst arbeiten kann und dann erst das Ganze verstehen und was dazu geführt hat, weil Fremdgehen ist oft der Anlass, um die Paartherapie zu suchen, aber definitiv nicht das einzige Problem. Da steckt sehr viel mehr dahinter meistens. Zum Beispiel so eine Art emotionale Verarmung, Vereinsamung, so eine Isolation, die ganz heftig gespürt worden ist auf einer oder auf beiden Seiten. Und was Wichtiges, was ich vielleicht an der Stelle sagen will, nach so einem Fremdgehen, da ist die alte Beziehung weg. Die Beziehung, die man davor hatte, die bekommt man nie wieder. Aber man kann eine neue aufbauen und dabei kann Paartherapie helfen.
Ja. Das ist schon heftig. Also ja, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ihr habt sehr viel nach so einer Fremdgeh-Geschichte darum getrauert, dass ihr das Gefühl habt, Mann, ich will einfach diese Unbeschwertheit zurückhaben und so. Ja. Das ist schon ein fieser Verlust, den man dann erlebt irgendwie.
Es ist existenziell, es ist heftig.
Bei Elena und Mattes ist es auch das erste Mal, dass sie ernsthaft überlegen, eine Paartherapie zu machen. Aber es kommt ihnen dann doch ziemlich früh vor in der Beziehung und es ist tatsächlich auch einfach eine Geldfrage. Am Ende beißen sie sich ohne Therapie durch. So geht's nämlich weiter bei den beiden.
Also mein Ziel, ne? Natürlich ist mein Ziel, das zu retten irgendwie, weil ich diese Beziehung als sehr wertvoll sehe und etwas mit sehr viel Potenzial. Und ich denke, dass es schade wäre, wenn das wegen, ne, ich sag jetzt wegen so ein Quatsch, ich weiß, dass es von ihm gar kein Quatsch war, ne, aber wegen ein Fehler einfach, dass alles verloren sein kann.
Elena und Mattes reden und reden. Und sie verstehen einander immer besser. Bis aus Verständnis irgendwann bei Mattes sogar verzeihen wird.
Dass Menschen Fehler machen, ist selbstverständlich. Aber für mich ist es wesentlich, wie man auf Fehler reagiert. Und die Art, wie wir danach beim Ringen um unsere Beziehung zusammengefunden haben, wie kritikfähig sie war, einzusehen, ihren Standpunkt zu ändern, wie lange sie das geschafft hat, auszuhalten, meine Emotionen, meine Trauer, meinen Vertrauensverlust auszuhalten, zu verstehen, wie sie bereit war, Sachen anders zu denken, wie ich aber auch geschafft habe, mich in sie reinzufühlen und zu merken, dass da ganz andere Motive hintersteckten, als ich es erwartet habe, dass da keine Boshaftigkeit hinter war. Das hat schnell zu so einer starken Basis und Fundament geführt, wo ich das Gefühl hatte, wir können hier eine Menge drauf aufbauen, wenn wir das schaffen, hier raus zu navigieren.
Ja, krass, dass die beiden das irgendwie so verbunden hat. Ich muss dabei auch an den Satz denken, Sina, den du anfangs gesagt hast, nämlich bei so einem Beginn von einer Beziehung, da sind Konflikte noch beweglich und Paare sollten am Anfang auch so eine Chance haben, ihre eigenen Lösungen zu finden. Und das trifft ja auf Elena und Mathis hier ziemlich gut zu.
Absolut. Und die beiden haben auf jeden Fall einiges gemeistert, schon so im ersten Beziehungsjahr. Und ja, einfach auch von mir vielen Dank an der Stelle schon mal für das Teilen eurer Geschichte, Elena und Mathis. Das ist wirklich nicht selbstverständlich.
Voll. Danke auch an meiner Stelle. Wir sind aber noch nicht am Ende von Elenas und Mathis Geschichte. Tatsächlich trennen sich die beiden Ende des Jahres 2022, also am Ende ihres ersten Beziehungsjahres, ganz kurz und einvernehmlich. Aber wie gesagt, die Trennung ist im Nachhinein betrachtet nur so eine kleine Pause und tatsächlich, so sagen es die beiden heute, gehen sie gestärkt daraus. Das Bild, das Mathis heute von den letzten 4 Jahren der Beziehung malt, sieht so aus.
Okay, es ist ein kleiner Hügel von der ersten Begegnung und dann ist es ein langsames nach oben ansteigen, weil, wie gesagt, ich habe sehr mit mir gerungen. Es wird immer höher und dann rumst es einmal in den Keller, ins zweite Untergeschoss mindestens. Und dann geht es stetig wieder nach oben, würde ich sagen. Relativ schnell auch und höher, als es vorher war, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und seitdem würde ich sagen, es ist eine schöne ansteigende Hügellandschaft mit vielen Höhepunkten und auch immer wieder lokalen Tiefpunkten, aber keiner davon kommt in die Nähe von diesen ersten Tiefpunkt. Und ich würde schon sagen, es wird immer besser und immer schöner seitdem.
Es ist so ein bisschen andersrum, glaube ich, als viele Pärchen, dass es dieser Anfang einfach so unproblematisch und so schön ist. Und dann irgendwann kommen die Krise. Also bei uns kommen alle Krise am Anfang und dann ist es besser. Ja, und ich will jetzt auch nicht sagen, dass es die ganze Zeit nur schön ist. Aber auf jeden Fall, es fühlt sich stabil und es fühlt sich sicher an.
Mathis beendet sein Auslandssemester dann und zieht zu Elena in die kleine Stadt zwischen Leipzig und Berlin. Im Sommer 2025 machen die beiden dann einen kleinen Urlaub. Und wo geht's hin? Na, an den Ort, wo alles angefangen hat.
Wir sind wieder im Kloster in Frankreich. Und wir sind zu zweit auf einem Spaziergang. Es ist Sommer, es ist wunderschön. Und wir gehen Hand in Hand über ein Feld. Und plötzlich trifft es mich wie ein Komet. Das könnte jetzt ein unglaublich guter Ort und Zeitpunkt sein, um diese Frage zu stellen.
Also das kommt jetzt auch nicht von nirgendwo. Wir haben schon vorher darüber geredet, ob wir überhaupt Lust haben zu heiraten, ob wir uns das vorstellen können. Ich glaube, ich habe da so ein bisschen eingecheckt, ob der so weit, also wo ist der da, weil ich habe gemerkt, dass ich da einfach so weit bin. Und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen und genau, und da kam raus, okay, eigentlich, ich kann schon, deswegen macht es Sinn, wenn er fragt.
Wir hatten beide Lust, das untypisch zu machen, den Antrag, und dass das nicht nur an mir als männlichen Teil hängt. Leider sind wir sofort drauf gekommen, dass sie sich der Sache schon sicher ist und ich mir noch unsicher, ähnlich wie am Anfang der Beziehung und jetzt zur Ehe. Und dann war es am Ende ja gut, ich melde mich, wenn ich ready bin.
Okay, und jetzt hier auf dem Feldweg in Frankreich, bei dem Kloster, wo sie sich kennengelernt haben, da ist er anscheinend ready, der Mathis.
Und dann trifft mich dieser Komet der Realisierung. Wir wohnen jetzt seit einem Jahr zusammen. Das läuft wirklich tippitoppi. Es ist richtig schön. Wir sind wieder an dem Ort, wo wir uns kennengelernt haben. Worauf warte ich eigentlich noch? Ja, da wir meistens auf Englisch sprechen, da wir verschiedene Nationalitäten haben, habe ich es auf Englisch gefragt und irgendwas in die Richtung gesagt. Just, I think I'm ready. Do you want to marry me? Ob sie mich heiraten möchte? Und dazu sagt sie ja. Und wir umarmen uns sehr lange und stehen da unter dem Sternenhimmel in der Natur in Frankreich beim alten Kloster und hüpfen beseelt wieder zurück.
Süß.
Ja, sehr süß. Und schau, das sind genau die Anekdoten als Paartherapeut, die willst du dann in deine Bücher schreiben, wenn du darfst.
Für dich ist es ja also einfach nur eine gute Story.
Na, bei mir sind sie ja nicht in Therapie, deswegen von daher freue ich mich darüber, die mal zu hören. Einfach.
Ja, und dieses Jahr im Sommer, da steht sie dann auch tatsächlich an, die Hochzeit von Elena und Mathis. Die zwei sind bereit für eine neue Lebensphase. Heiraten, dann Kinder. Sie gehen all in.
Oh, ich habe auf jeden Fall da viel viel Vertrauen und viel Lust. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Ungeduldigkeit. Aber da gibt es wirklich, glaube ich, viel Sicherheit gerade. Und auch diese Sicherheit ist, auch wenn Probleme kommen, dass wir uns gut damit auseinandersetzen können.
Die Art, wie wir beide mit so viel Respekt und so viel gegenseitiger Liebe und Vertrauensvorschuss und Kritikfähigkeit und Bereitschaft, seine Position zu ändern und zu hinterfragen, in schwere Themen reingehen und gerade in den Tiefpunkten richtig rein investieren, das ist so eine starke Stärke einer Beziehung. Das ist so ein Fundament und ich habe das noch nie mit einem Menschen so stark gehabt und das gibt mir ein ganz großes Vertrauen und ganz große Zuversicht, dass das einfach gut klappen wird. Und wir haben einfach sau viel Spaß und lachen den ganzen Tag und albern nur rum und das macht einfach ultra viel Spaß. Und da haben wir auch Bock drauf, das mein Leben lang weiterzumachen.
Mann, schön.
Total.
Danke an Elena und Mathis, das ist eure Geschichte. Und ja, schön, dass ihr mitmacht. Danke, dass ihr euch geöffnet habt und natürlich weiterhin alles Gute. Lieber Sina, weil es gerade nochmal angeklungen ist bei den beiden, neue Lebensphase, heiraten, Kinder, das Ganze drum und dran. Ein Leben, das man miteinander verbringen will. Wie sieht's denn da aus mit Paartherapie, begleitend in solchen, ich sag mal, ja, Übergangsphasen?
Auch häufige Anlässe tatsächlich. So Übergänge, Veränderungen, Lebensphasen, die können halt auch Beziehungskrisen mit sich bringen. Ja, sie können Probleme mit sich bringen, aber auch Krisen. Und da ist dann nicht jemand schuld, das ging nicht von einer Person aus, sondern das ging einfach vom Leben aus. Also was du alles genannt hast, Kinderwunsch, unerfüllter Kinderwunsch auch, Hochzeiten, Umzug, Jobverlust, Krankheit, Elternschaft. Das sind alles Veränderungen, an denen ein Paar sehr leiden kann, auch brechen kann, aber dies natürlich auch meistern kann. Es geht, wenn es dann zur Paartherapie kommt, um Anpassungsprobleme an eine neue Situation. Und Paartherapie kann dabei helfen, allein schon indem das es so benennt, dass nicht das Paar das Problem ist, sondern dass die neue Situation dem Paar ein Problem bereitet. Mm. Und das kann man gemeinsam angehen. Und Therapie kann dabei helfen, zum Beispiel, ich weiß auch nicht, also unrealistische Idealvorstellungen zu entdecken und zu korrigieren oder Kompromisse zu finden und all solches.
Mhm. Wir haben uns in dieser Folge von Die Lösung ja die Frage gestellt, wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Paartherapie? Sina, wie lautet die Antwort?
13 Monate.
Und 2 Tage.
Nein, das ist schade. Es gibt natürlich keinen genauen Zeitpunkt. Aber in der Regel dann, wenn ein Konflikt aufkommt und das Paar das Gefühl hat, diesen Konflikt, da kommen wir alleine nicht weiter. Wir drehen uns im Kreis. Am Anfang der Beziehung, wie gesagt, eher selten, weil das Paar ja noch gar nicht die Zeit hatte, um zu sehen, wie es damit umgeht, noch gar nicht so viel ausprobieren konnte. Wenn später in der Beziehung etwas explodiert oder sich eben so eingefahren hat, dass es nicht mehr weitergeht, dann kann Paartherapie helfen. Und beim Thema Fremdgehen, wo man jetzt erstmal denkt, ist Paartherapie jetzt schon zu spät oder so, würde ich definitiv sagen, nein, ist es nicht. Ganz im Gegenteil. Diesen Moment der Ehrlichkeit, den kann man nutzen, um eine neue Beziehung aufzubauen. Und im Kern ist Paartherapie einfach Ehrlichkeit und Kommunikation und die ist auch außerhalb von Paartherapie-Settings natürlich essentiell. Und das hat die Geschichte von Elena und Mathis ja auch gezeigt. Also wie viel ein Paar selbst über ehrliche Gespräche und das Zeigen von Emotionen, von Schwäche, von Verletzlichkeit, wie viel das da selbst lösen kann.
Mhm. Ja, Sina, danke dir für deine schlauen und sortierten Gedanken zu dieser Folge.
Danke dir, Sophia, fürs Durchführen von mir durch diese Folge und das Vorstellen dieser Geschichte. Und danke auch euch fürs Zuhören.
Und wenn ihr uns auch noch eure Geschichte erzählen wollt, ihr Feedback habt oder einen Themenvorschlag, dann schickt uns doch eine Sprachnotiz im Messenger eurer Wahl an die 01734522100 oder eine Mail an die.lösung@br.de. Das Ö ist OE. Und wenn ihr auch noch die nächste Folge hören möchtet und sie nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach. Wir freuen uns über Sterne und freundliche Bewertungen in der Podcast-App eurer Wahl. Und nicht vergessen, es gibt nicht die Lösung.
Aber jeder Schritt zählt.
Autorin der Folge ist Franziska Timmer, Redaktion der Folge Nicole Ficocello und Mitarbeiter der Woche ist Robin Ault. Und jetzt möchte ich noch einen weiteren spannenden Beziehungspodcast vorstellen, nämlich die Paartherapie von meinen KollegInnen bei NDR 2. Darin werden echte Paare mit echten Problemen vorgestellt, wie sie wohl jeder von uns kennt. Eifersucht, fehlende Intimität, Seitensprünge. Der Podcast begleitet die Paare in echten Therapiesitzungen mit dem Hamburger Therapeuten Erik Hegmann. Das ist nicht nur spannend zu hören, jeder kann da etwas für seine eigene Beziehung lernen. Hört unbedingt mal rein. Die neue Staffel von Die Paartherapie findet ihr in der ARD Audiothek.